Ich bete kurz mit uns und ihr könnt sitzen bleiben. Heiliger Geist, danke, dass du auf diese Erde gekommen bist. Danke, Jesus, dass du damit echt einen guten Plan hattest, woher Bewegung kommt, woher Einfallsreichtum kommt, Kreativität und Schönheit, woher auch Kraft kommt, um Dinge zu tun und andere zu lassen. Und ich bete, dass du uns jetzt einfach segnest mit deiner Gegenwart und dass bei jedem von uns so ein oder zwei Gedanken andocken, die eine Nachwirkung entfalten, die ja unter deiner Schirmherrschaft läuft. Amen. Ich finde, es gibt Texte in der Bibel, die haben das Potenzial, nur an Feiertagen zu landen. Die Geburt von Jesus ist das prominenteste Beispiel. Die hast du wahrscheinlich bisher hauptsächlich an Heiligabend und vielleicht um die Adventszeit rum gehört. Ich finde, der Pfingsttext ist auch so ein Text, da hat man die Chance, den hört man einmal im Jahr an Pfingsten und sonst halt nicht. Ich finde den aber zu relevant, als dass es Sinn macht, den nur auf Pfingsten zu schieben. Und gerade das mit Bewegung, das hängt mit diesem Geist zusammen. Und Bewegung, vermutlich haben wir wirklich unterschiedliche Gefühle, wenn das Wort Bewegung aufkommt. Der eine denkt ja und der andere denkt, oh, müsste ich mal wieder. Aber ich sag mal so, wo der Geist Gottes was in Bewegung setzt, da belebt das auch. Da ist es nicht nur Bewegung, sondern auch belebend. Und die ganze Apostelgeschichte, ich finde sie das schönste Buch in der Bibel. Ich würde fast sagen, sie ist nicht ganz das einzige, aber eines der wenigen, die kann ich lesen wie ein Buch. Da setze ich mich hin, nehme mir meinen Kaffee und lese einfach mal und höre irgendwann auf. Und eigentlich bin ich aber auch gespannt, wie es weitergeht. Ich finde, manche andere Bücher im Neuen Testament oder Alten Testament sind manchmal auch ein bisschen sperrig. So, da denke ich, was ist denn jetzt hier Thema? Worum geht's denn jetzt hier? Und Apostelgeschichte, finde ich, ist wirklich eine Geschichte. Und ich finde, es ist eine Geschichte des Heiligen Geistes, wie er so am Anfang der Jesusbewegung Menschen in Bewegung setzt. Und daher habe ich mich entschieden, heute Morgen bei euch auch auf diesen Apostelgeschichte-Text nochmal zu gehen. Und wenn man sich das vor Augen holt, finde ich das spannend. Da sitzt Jesus mit seinen Jüngern und er kommt 40 Tage immer wieder zu ihnen und redet mit ihnen über das Reich Gottes, so heißt es. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie die so gefühlsmäßig drauf waren kurz vorher, dann wird es noch spannender. Also er schickt sie ja hier in alle Welt. Das Johannesevangelium endet und erzählt uns davon, dass die Jünger verängstigt im Kämmerlein sitzen. Und den Umschwung stell dir mal vor. Hier werden die Jünger in alle Welt losgeschickt und am Ende vom Johannesevangelium sitzen sie noch verängstigt beieinander. Ich stelle mir vor, die mussten den Schock vom Tod von Jesus verarbeiten, hatten noch nicht ganz realisiert, dass der wieder auferstanden ist, dass es weitergeht. Ich glaube, die saßen da am Tisch und vielleicht hatten sie gegessen und jeder schiebt noch so die Krümel und es ist bedrückte Stimmung. Und dann nimmt Jesus sich erstmal 40 Tage Zeit, die mal wieder zu bewegen. In eine positive Richtung, in ein Mindset, in ein Gedankengut, wo sie sagen, okay, jetzt gucken wir mal, Jesus, wie deine Geschichte weitergeht. Und in dem Moment, ich glaube, als dieser Umschwung dann auch geschafft war, da lässt er eben diesen Satz landen, den lese ich uns nochmal vor. Als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, schärft er ihnen ein, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Hier kommt der Umschwung, auf einmal bis ans äußerste Ende der Erde. Wisst ihr, welches Wort mir entgegengesprungen ist in der Übersetzung? Er schärfte ihnen ein. Wann hat dir das letzte Mal jemand was eingeschärft? Also selten fühlt sich das angenehm ein, aber ich weiß, was mir eingeschärft wurde, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich es auch danach noch weiß. Das sind so Momente, die nimmst du mit. Und Jesus schärft hier seinen Jüngern was ein, das heißt, es muss ihm eminent wichtig gewesen sein. Also, wenn ihr eins behaltet, dann bitte das. So, und was schärft er jetzt ein? Bleibt und wartet. Ihr werdet erfüllt werden und dann werdet ihr losziehen. Ich mache erstmal einen kleinen Ausflug. Und zwar, als Kreisjugendpastor finde ich den riesen Vorteil, ich mag meine Sonntage, wo ich einfach irgendwo hinfahre. Und es ist einfach immer woanders. Und ich begegne Menschen, ich begegne Gemeinden, ich bin in relativ vielen verschiedenen Settings unterwegs. Und was ich überall erlebe in unseren Gemeinden, sind Menschen, die sich mit Herz engagieren, die einfach Lust haben. Menschen, denen Gemeinde am Herzen liegt und Glauben leben. Und was ich auch erlebe, sind manchmal Thematiken, die mich irritieren. Mein Vorteil ist, ich weiß wirklich keine Internas gerade aus Schönbach. Dazu haben wir uns zu lange nicht gesehen. Das heißt, ich weiß gerade gar nicht, ob ihr irgend so ein Thema habt, wo ihr am Ringen seid oder vielleicht darum diskutieren. Manchmal schlägt man sich auch die Köpfe ein oder gräbt sich so sein Nest, von wo man sagt, also manchmal bekomme ich was mit und denke, wie dicht sind wir denn mit dem Thema an dem Ursprung von dem, was Jesus wollte? So, und das, so geht es mir jede Woche. Irgendwo bin ich und mal begegnen mir mehr die Menschen mit Herz, wie immer. Und manchmal habe ich auch so Thematiken, wo ich denke, oh. Und dann kamen Gemeindeleitungen auf mich zu, haben was mit Jugendarbeit gefragt oder mit dem Huddle und Jüngerschaftskonzepten. Es waren so verschiedene Gespräche. Wir hatten ein Treffen auf Kreisebene. Und manchmal habe ich mich auch gefragt, wie viele von unseren Gemeinden gibt es denn in 10 Jahren noch? Wie viele gibt es denn von uns in 10 Jahren noch? Weil ich glaube, manche machen gerade schon auch schwere Phasen durch oder auch komische Phasen. Und in diese Überlegungen rein habe ich ein Buch entdeckt. Und das Buch hat untersucht, was macht eigentlich den Unterschied aus zwischen einer lebendigen Gemeinde, wo was vorwärts geht, und einer Gemeinde, die einfach noch so vor sich hin lebt. Und die Kernthese des Buches, stark verkürzt, eine einfache und klar fokussierte Gemeinde ist lebendig, wohingegen so ein komplexes Gebilde meistens stagniert oder auch stirbt. Und das passt für mich unheimlich gut zu diesem Anfang der Apostelgeschichte, denn Jesus macht ja nicht viel. Er sagt erstmal, okay, wartet und bleibt hier. Dann kommt der Geist und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Also die Geburtsstunde der Jesusbewegung ist eigentlich verbunden mit ein paar kleinen Aufträgen. Wartet und bleibt, ihr werdet erfüllt und dann seid ihr Zeugen. Und ich glaube, da steckt ein Schlüssel für uns als Gemeinden heute drin. Für euch als Schönbacher, genauso wie für uns in Frohnhausen, wo ich Mitglied bin, oder für die Dillenburger, Haigerer oder Itzsteiner, sagen, okay, Jesus, was ist eigentlich der Kern? Und darum geht es in meiner Predigt. Ich will euch so Gedanken anbieten, was lebendige Gemeinde vielleicht für euch ausmacht, wenn ihr in den Apostelgeschichte-Text reindeckt. Als ich vorhin gesagt habe, dass ich euch als eine lebendige und natürliche Gemeinde empfinde, das ist schon mal ein Pfund. Weil stell dir vor, hier kommt jemand das erste Mal hin. Vielleicht sitzt jetzt auch heute Morgen jemand hier und sagt, ich bin heute das erste Mal hier. Also ich kann es nicht erkennen, vielleicht erkennt ihr es. Aber das ist ja eigentlich immer eine Chance für uns als Gemeinden, dass wir sagen, ja, und hier können Menschen ankommen. Und das Erste, was die wahrnehmen, ist schon mal, wie geht ihr miteinander um? Ich habe es bisher wirklich immer als lebendig und natürlich empfunden. Das ist schon mal ein Pfund, weil was wir Menschen heute suchen, sind Runden, wo es natürlich und lebendig ist. Es mag keiner kompliziert, es mögen wenige steif, oder aufgesetzt oder unaufrichtig, so lebendig und natürlich, das ist einfach schon mal ein Pfund. Und ich glaube, Jesus hat Gedanken mit euch. Das ist kein Zufall, dass ihr hier in Schönbach sitzt. Und Jesus sagt nicht, ja, bleibt mal schön hier sitzen, seht zu, dass ihr euch gut versteht, sondern Jesus hat ja wirklich auch Herzen für Menschen aus Schönbach oder aus euren Freundeskreisen, aus dem Verein, wo du hingehst, aus deiner Nachbarschaft, keine Ahnung. Für ziemlich viele, ich würde sagen, für alle Menschen hat Jesus ein Herz. Vielleicht ist da eure Gemeinde ein Platz, wo diese Menschen ein Stück näher zu Jesus kommen. Und ich glaube, darum geht es, dass wir im Ursprung gucken, Jesus, was ist dein Gedanke? Und da will ich euch ein bisschen mit reinnehmen. Letztes Jahr kam ja auf einmal Corona. Und wenn ich jetzt rumreise, dann kommt immer wieder der Satz, Sebastian, die jungen Familien kommen nicht. Oder Sebastian, die ganzen jungen Erwachsenen, die streamen jetzt nur noch. Gemeinde funktioniert, glaube ich, im nächsten Jahrzehnt nicht mehr so, wie sie die letzten 20 Jahre funktioniert hat. Und ich frage mich ehrlich auch, ob sie überhaupt die letzten 5 Jahre funktioniert hat. Weil wir haben immer alles auf den Gottesdienst gesetzt. Und zur Gemeinde gehörte irgendwie, wer sonntags morgens um 10 hier sitzt. Ich komme aus der Jugendarbeit. Und Limburg, wir hatten 2 Pastoren, ich war der Jugendpastor. Also glaubt nicht, wenn man einen Jugendpastor hat, dass sonntags morgens um 10 alle da sitzen. Und es geht nicht darum, dass Jugend sich nicht für Gottesdienst oder Inspiration oder Begegnung interessiert, sondern manchmal ist auch die Uhrzeit schon ein Ausschlusskriterium für manchen, sonntags hier zu landen. Ich habe schon dafür geworben, dass sie auch in Gottesdienst kommen. Ich wusste aber, die kriegen auch freitags im Jugendkreis einen guten Input. Und mancher von denen hört auch bei YouTube oder Podcast oder wie immer noch seine Inputs. Also müssen wir nicht versuchen, die alle hierhin zu bekommen. Sondern wir müssen gucken, dass wir ein Netzwerk an Menschen sind, die miteinander Glauben leben, wo man sich sieht, wo man sich ermutigt, wo man sich auch mal mit durchträgt. Von daher glaube ich, keine Ahnung, ob das auch eine Thematik für euch ist, wo ihr sagt, die kommen gar nicht mehr oder zum Gottesdienst gehört nur, wer dazugehört hier, also zur Gemeinde gehört nur, wer sonntags hier sitzt. erweitert euer Gemeindeverständnis. Ich glaube, wir kommen in eine Zeit rein, wo hoffentlich viele sonntags hier sitzen, aber wo mehr zur Gemeinde gehören, als die, die sonntags hier sitzen. Und die Menschen um uns herum, die noch nie in der Kirche oder sehr selten in der Kirche oder Gemeinde gelandet sind, glaubt, deren erster Punkt zur Gemeinde ist auch selten der Gottesdienst, sondern meistens ein Mensch. Und vermutlich ist auch in deiner Glaubensgeschichte mindestens ein Mensch entscheidend gewesen. Und vielleicht gab es dann irgendwann Gottesdienste und Predigten, aber es war der Mensch und die Begegnung. Und Jesus hat ja hier eben 12 Menschen vor sich sitzen und die Jesusbewegung startet mit Menschen. Und er sagt, okay, und ihr zieht jetzt los in alle Welt. Und da seid ihr meine Zeugen. Und dann sind die Zeugen und es kommen weiter zum Glauben und dann sind wieder Menschen da, die mit anderen Menschen unterwegs sind. Und ich glaube, um das abzuschließen, den kleinen Ausflug, dass eine Gemeinde, wenn wir uns nur auf den Gottesdienst fokussieren, verlieren wir einfach zu viel. Wir sind bei einer Veranstaltung, aber was uns ausmacht, sind wir als Menschen. Und jetzt steigen wir in den Bibeltext mal wieder ein. Jesus schärft hier also ein, ihr werdet mit dem Geist erfüllt werden und wartet auf den Geist. Wie geht's dir mit dem Heiligen Geist? Oder was kommt in dir auf, wenn du das Wort jetzt hörst? Mir ging's so, er war lange die große Unbekannte. Also Jesus war relativ klar, Gott als Vater war relativ klar, Gott als Schöpfer kriege ich auch hin. Aber der Heilige Geist, habe ich mich oft gefragt, was macht er denn so? Wenn man durch die Bibel liest, führt Jesus den als seinen Stellvertreter ein. Er sagt, seid froh, dass ich gehe, denn dann kommt mein Stellvertreter, der Heilige Geist. Und das hat ja wirklich einen riesen Vorteil. Stellt euch vor, Jesus wäre auf der Erde geblieben. Also vielleicht hätten wir heute Morgen das Glück, dass Jesus körperlich hier anwesend wäre. Aber vielleicht wäre er auch gerade auf China-Reise oder in den USA oder in Afrika. Dann wäre das immer so ein bisschen vom Zufall und Glück oder von der Planung von Jesus abhängig, wo er jetzt gerade ist. Und dadurch, dass er aber irgendwann sagt, okay, ich gehe in den Himmel und mein Geist kommt, ist Jesus an ganz vielen Plätzen. Der ist heute Morgen hier, der kann in China sein, der kann in den USA sein, überall. Und das war so die Idee, durch meinen Geist gehe ich mit euch an all die Plätze, wo ihr kommt. Und dann hatte der Heilige Geist für mich aber auch etwas Gefährliches. Also ich hatte oft so damit verbunden, das sind so die Schwärmer oder da kriegt man es gar nicht mehr so ganz gepackt, was denn der Glaube ist. Da wird es so unlogisch. Ich bin von meinem Wesen her eher ein denkender Mensch und emotional, das geht mal, aber ich bin beim Konzert jetzt keiner, der sofort mitsingt. So, deswegen war der Heilige Geist, das waren oft für mich die, die beim Lobpreis so gestanden haben und die ich logisch nicht immer ganz nachvollziehen konnte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Heilige Geist kommuniziert mit denen. Und wenn ein Pastor zu mir, als ich Jugendlicher war, gesagt hat, dann sprich nochmal mit Gott darüber. Oder dann frag Gott mal, was er dazu denkt. Da habe ich immer gedacht, würde ich gar nicht, weiß aber gar nicht wie. Und genau dafür ist der Heilige Geist aber da. Jesus sagt in seiner Abschiedsrede mal, der Heilige Geist wird kommen, und er wird euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Oder er wird euch vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. Also Jesus spricht vom Heiligen Geist so, dass der mit dir kommuniziert. Und dann habe ich gedacht, na, dann muss das doch bei mir auch gehen. Und ich mache jetzt nur so die Mini-Exkursion dahin, aber der Heilige Geist hat ein Interesse, mit dir persönlich zu reden. Und du kannst ihm eine Frage stellen, und ich würde jetzt mal sagen, in 80% bis 90% der Fälle wird er eine Antwort geben. Manchmal ist die Antwort auch, klären wir später. Das ist okay. Wenn meine Kinder, also Elise und Marlene, irgendwas wollen, dann gibt es auch nicht immer alles sofort. Manchmal gibt es das auch später, aber dann hat man ja was im Kopf, wieso. Aber in 80-90% der Fälle, wo du eine Frage stellst, wird der Heilige Geist auch zu dir so antworten können, dass du es wahrnimmst. Ah. Wie? Also die Mini-Exkursion. Wenn ich jetzt mal sage, stell dir mal ein rosa Elefant vor. Dann hast du wahrscheinlich jetzt vor deinen Augen einen rosa Elefant. Jetzt sage ich, okay, denk mal an eine grüne Wiese. Jetzt hast du eine grüne Wiese. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe irgendwie so bei deiner inneren Vorstellungswelt angeknüpft und da drauf projiziert. Eben ein rosa Elefant, eine grüne Wiese. Relativ banale Dinge. In der Bibel lesen wir davon, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Wir lesen davon, dass der Heilige Geist kommunizieren will. Und so wie ich jetzt mit banalen Dingen wie einem Elefant und einer Wiese auf deine innere Projektionsfläche spielen konnte, so kann das ja auch der Heilige Geist. Ich glaube, mancher Einfall in deinem Leben ist kein Zufall, sondern eben ein Einfall, der von Gott in dein Leben reinkommt. Und ich habe lange, wenn es darum ging, so mit dem Heiligen Geist zu reden oder auf Gottes Stimme zu hören, darauf gewartet, dass ich wirklich eine Stimme höre. Also ich habe schon Geschichten gelesen, wo Menschen wirklich eine Stimme gehört haben. Ich habe sie noch nie gehört. Aber ich habe Einfälle, wo ich merke, okay, alles klar, dem gehe ich mal nach. Ein kleines Beispiel. Stell dir mal vor, du bist Zachäus. Zachäus ist ein kleiner Mann aus dem Neuen Testament. Und der sitzt oben auf einem Baum. Und der wollte Jesus eigentlich nur mal so angucken. Und er sitzt oben auf diesem Baum und jetzt steht auf einmal Jesus vor ihm. Er wollte ja eigentlich nur gucken. Es sind ganz viele Menschen da und auf einmal steht Jesus vor Zachäus. Jetzt stell dir vor, du bist Zachäus. Aber nicht als Zachäus, sondern als du. Also du sitzt oben, auf einmal steht Jesus völlig überraschend vor dir und sagt deinen Namen und sagt dann, steig schnell runter. Ich muss heute dein Gast sein. Was sagst du zu Jesus? Überleg mal kurz, welche Antwort gibst du zu Jesus, wenn er sagt, steig schnell runter, ich muss heute dein Gast sein. Überlegt euch mal kurz eine Antwort. Habt ihr eine? Mal so ein grobes Handzeichen. Wer hat eine? Es reicht auch so Schoß hochwinken. Sehr gut, damit können wir schon mal losgehen. Also, jetzt stehst du oder sitzt du auf dem Baum und sagst genau diese Antwort zu Jesus. Was sagt Jesus jetzt zu dir? Ganz intuitiv. Du sagst deine Antwort, was sagt Jesus? Gut. Wem ist jetzt was durch den Kopf gegangen, wo er sagt, ich glaube, das sagt Jesus. Einmal Hand hoch. Mega, ich sehe ein lachendes Gesicht. Was ist da jetzt gerade passiert? Ich glaube, ein Teil von uns hat gemerkt, oh, der spricht ja wirklich mit mir. Ich habe das mal Zachäus-Gespräch genannt, weil ich Zachäus einfach einen mega Einstieg dafür finde. Ich würde jetzt aufgrund von so einem Zachäus-Gespräch keine lebenswichtigen Entscheidungen alleine treffen. Aber ich merke, so ein Zachäus-Gespräch hilft mir, auf eine Fährte zu kommen, wo oft der Heilige Geist tatsächlich hinten unterwegs ist. Und dann, ich habe ja 2, 3 gute Freunde, so den engsten Zirkel. Ja, und das sind Leute, da sage ich, hör mir mal gerade zu, ich überlege das und das. Ich sage denen manchmal gar nicht, dass das im Zachäus-Gespräch gekommen ist. Ich bin gerade an dem Punkt dran, sag mir mal deine Meinung dazu. Nimm mir dann der Alex, das ist mein einer bester Kumpel, den Kopf wäscht und sagt, also so ein Hirngespinst. Dann gehe ich zum Rico, erzähle dem das auch noch und gucke, was er sagt. Und wenn der auch Hirngespinst, dann sage ich, irgendwie müssen wir nochmal reden. Aber ich sage, ja, klingt doch ganz gut. Dann habe ich auch den Mut, wirklich darauf zu vertrauen, okay, ich habe gebetet, also Zachäus-Gespräch ist ja nichts anderes als Gebet. Ich habe gebetet, ich habe mit Menschen gesprochen, dann lasse ich es nochmal nachwirken und dann kann ich ja vorwärts gehen. Und dieses Zachäus-Gespräch hat mir unheimlich oft geholfen wahrzunehmen, der Heilige Geist kommuniziert mit mir. Und ich glaube, dafür sind wir als Gemeinden da. Dafür seid ihr als Schönbacher da. Das ist doch der Kern. Der Kern ist ja nicht, dass wir irgendeine Veranstaltung besuchen, sondern was haben die Jünger bei Jesus gelernt? Wie bin ich mit Gott in meinem Leben unterwegs? Das haben sie angefangen. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, oh Gott, was willst du denn durch mich in meinem Leben tun? Lies mal die Apostelgeschichte. Wie viel der Heilige Geist da gelenkt hat und was die so gemacht haben. Das erinnert ziemlich stark an das, was Jesus gemacht hat. Und die Bewegung kommt eben durch den Geist und gar nicht, weil wir uns sagen, wir müssen jetzt mal mehr unsere Nachbarn einladen. So habe ich manchmal Gemeinde empfunden. Man macht sich so eine Liste, okay, jetzt laden wir mal alle unsere Nachbarn ein. Oder im September ist Evangelisation, wir haben hier besondere Gottesdienste, also sehen wir jetzt mal zu, dass wir irgendwelche Beziehungen aufbauen. Das war so künstlich. Also habe ich es empfunden. Aber ich glaube, der Heilige Geist, der wird dir schon wen aufs Herz legen, wenn du fragst. Und du kannst ja mal kurz fragen, okay, Heiliger Geist, gibt es irgendeinen Menschen in meinem Umfeld, der dir gerade ganz besonders wichtig ist? Und vielleicht fällt dir jemand ein, der dir im Job begegnet oder in der Nachbarschaft, vielleicht auch einer von hier. Und dann zu sagen, okay, Heiliger Geist, was soll ich denn machen? Und vielleicht sagt er einfach, klopf mal auf die Schulter. Vielleicht sagt er, trink mal einen Kaffee. Frag mal, wie es geht. Der Heilige Geist lenkt uns schon. Und was mir Mut macht, ist 1. Korinther 10, 13. Das, Luther schreibt Prüfungen, aber Prüfung ist immer so kompliziert. Aber die Dinge, in denen wir stehen, die traut Gott uns zu. Das heißt, wenn der Heilige Geist dir was einfallen lässt, dann traut er dir das auch zu. Das Zachäus-Gespräch ist für mich eine Möglichkeit zu merken, wie der Heilige Geist heute mit mir in meinem Leben unterwegs ist. Ich habe das mittlerweile durch meinen Job an verschiedenen Orten landen lassen. Ich würde mal sagen, 400 Leute haben es mitbekommen. Und von den 400 Leuten sind mir 10 von mir aus oder 15 begegnet, die können damit nichts anfangen. Dann habe ich gesagt, probier es nochmal. Und auch nochmal. Und irgendwann habe ich auch gesagt, dann ist es einfach nicht dein Weg. Ist ja okay, andere haben halt andere Wege. Aber ich finde es erstaunlich, wie konkret Jesus tatsächlich durch den Heiligen Geist dann mit uns spricht. Und irgendwie war das Jesus wichtig und das hat er eingeschärft. Er sagt ja wirklich, wartet. Wartet und bleibt und dann ihr werdet erfüllt werden und dann kommt das Losziehen. Und jetzt mit dem Losziehen, das entscheidende Wort finde ich hier Zeuge. Ihr werdet meine Zeugen sein. Da jetzt im zweiten Part der Predigt. Was macht denn ein Zeuge? Ein Zeuge bezeugt, was er gesehen, gehört oder erlebt hat, aus seiner Perspektive. Also nehmen wir ein banales Beispiel. Ich stolper gleich hier runter, beim Runtergehen. So, und ihr werdet nachher gefragt, wie ist er denn gefallen? So, dann liegt es jetzt an eurem Blickwinkel, wie ihr genau und wie überhaupt ihr das schildern könnt. Was macht ihr? Ihr bezeugt das, was ihr gesehen habt. Und ich halte das für ein Geheimnis, was Jesus hier macht. Er sagt, im Prinzip geht es darum, dass ihr einfach bezeugt. Das, was ihr gesehen, erlebt und gehört habt. Aus eurer Perspektive. Das heißt auch, du schilderst manches anders als ich. Das liegt aber einfach auch an der Perspektive. Wir haben ja alle dasselbe erlebt und trotzdem hatten wir eine andere Perspektive und es hat was anderes mit uns gemacht und du hast eine ganz andere Geschichte als ich. So, wir filtern ja auch nochmal, was wir erlebt haben, ganz unterschiedlich. Und Jesus ging es irgendwie darum, dass seine Jünger jetzt nicht die großen Geschichten machen, sondern sie bezeugen. Sie bezeugen das, was Jesus tut, in ihrem Leben. Zu was Jesus imstande ist, in ihrem Leben. Bringen wir das mal beieinander. Wir haben uns bei 72, das habt ihr eben schon mal gehört, gefragt, was ist eigentlich so der Kern geistlichen Lebens? Was macht dein und mein geistliches Leben aus? Was ist der Kern, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat? Und wir sind auf drei Fragen und einen Kreis gekommen. Die erste Frage ist im Prinzip immer wieder, okay, Jesus, was sagst du denn zu mir? Hast du irgendeinen Gedanken? Ist dir gerade irgendwas wichtig? Die zweite Frage ist, okay, Jesus, wie willst du denn den Gedanken mit mir eintrainieren? Also wie willst du ihn bei mir landen lassen? Wie hat er denn Einfluss auf mein Leben? Und die dritte Frage ist, okay, Jesus, wohin und mit welchem Segenswort oder Wort der Ermutigung schickst du mich jetzt los? Also so wie du eben das Zachäus-Gespräch gemacht hast, so kannst du ja auch einen anderen Anfang wählen. Du kannst ja auch sagen, okay Jesus, egal wo ihr sitzt, hast du gerade einen Gedanken? Okay, wie willst du den Gedanken denn bei mir landen lassen? Und auch das Dritte, hast du noch ein Wort von Ermutigung oder Segen oder schickst du mich irgendwo hin? Ich glaube darüber, das ist der ganze Kern unseres geistlichen Lebens. Und gerade das Dritte, Jesus hat erstaunlich oft, also ich probiere das jetzt so, seit einem Jahr ungefähr haben wir das, ja, ein bisschen kürzer, sage ich immer mal wieder, okay, Jesus, hast du noch irgendeine Ermutigung? Und das kann ich machen, ich fahre von der Arbeit nach Hause und sage, okay, Jesus, was ist jetzt gleich wichtig? Einfach, um mich schon mal einzustellen auch zu Hause und sage, hast du noch irgendein Wort der Ermutigung? Und das ist schon cool, wenn Jesus dann sagt, also ich freue mich, dass du jetzt nach Hause fährst und die drei siehst und ich kann dir sagen, ich bin da. Dann gehe ich anders durch diese Haustür, als wenn ich einfach von der Arbeit mit den Gedanken noch zu Hause reinstolper. Deswegen bin ich nicht immer hundertprozentig ausgeglichen. Ich übe auch noch und bin unterwegs. Aber ich merke, es macht einen Unterschied. Und ich sammle kleine Geschichten, wo ich sagen kann, ja, ich hatte einmal mit Jenny einen Streit, wäre jetzt zu krass, aber wir sind jetzt nicht so konstruktiv auseinandergegangen, wie das geht. Und bin dann, wir sind gerade am Umbauen, ich bin dann runter auf die Baustelle, also ist im Erdgeschoss und oben drüber wohnen wir. Und dann war es, als ob Gott sagt, Sebastian, du kannst ja gerne sagen, dass du das nicht gut findest, aber einfach wortlos nach unten zu gehen, das ist keine Art. Und ich habe da gestanden und habe gedacht, das stimmt. Das ist keine Art. Und abends beim Abendessen habe ich zu Jenny gesagt, ich hatte den Eindruck, Gott sagt vorhin zu mir, Sebastian, du kannst ja gerne sagen, dass du es anders siehst, aber so nach unten zu gehen, ist keine Art. Und sagt Jenny Sitzer, ja, da hat er recht. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe es einfach nur bezeugt. Einen kleinen Moment meines Lebens. Und es macht einen Unterschied. Weil in meinen kleinen Gedanken, die sind wie eure auch. Aber es macht einen Unterschied, ob ich da immer wieder andocke. Und ich glaube, das ist der Kern unseres Gemeindelebens, den Jesus vor Augen hat. Wir lernen in Gemeinden, immer wieder durch diesen Kreislauf zu gehen. Und wir sammeln Geschichten. Du sammelst Geschichten. Die können wir uns erzählen. Und die kannst du auch, so eine Geschichte könnte ich auch meinem Schulkumpel erzählen, der nichts mit Glauben zu tun hat. Und der würde sich anhören. Und ich tippe, er würde nach Hause fahren und sagen, na, da hast du ja schon, glaube ich, einen Vorteil. Weil wir haben ja durch den Heiligen Geist klipp und klar einen Vorteil. Der gibt ja mal einen Gedanken ein, der nicht von uns kam. Ich kann das einfach bezeugen, ohne dass ich irgendwie, und so bin ich aufgewachsen, kompliziert erzählen muss, warum es jetzt relevant ist, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Das hat eine hohe Relevanz, eine sehr hohe Relevanz, aber das ist selten der Einstieg. Bezeugen. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir erstmal das bezeugen, was wir gesehen, erlebt und gehört haben. Und das kannst du in deinem Alltag tun. Und dann sagt sich vielleicht irgendwann ein Mensch, wo lernst du das denn? Und dann kannst du sagen, in der FEG Schönbach. Und dann sagt der andere vielleicht, kann man da mitkommen? Und dann kannst du sagen, ja. Und dann kannst du überlegen, wo nimmst du den denn jetzt mit hin? Ist da der Gottesdienst der richtige Platz? Dann nimmst du ihn mit zum Gottesdienst. Vielleicht sagst du auch, ich glaube, der Gottesdienst ist es gar nicht. Ich weiß nicht, wie viele Hauskreise ihr habt und wie vital die Hauskreise sind. Aber die kleinen Runden, wo wir mit anderen Menschen echt unterwegs sind, die sind für manchen auch ein Platz. Und die Hauskreise dann aber auch so zu gestalten, dass man sich nicht nur die Woche erzählt, so was jeder erlebt hat, sondern irgendwie, also wir sind bei 72 dabei, aus diesem Kreislauf kann man, glaube ich, eine Kultur für Hauskreise entwickeln. Wo jeder im Hauskreis immer wieder bewusst und langsam nochmal diesen Dreischritt geht und man sich am Ende erzählt, was dabei rumgekommen ist, ein Feedback gibt. Oder wir könnten ja auch sagen, okay, nehmen wir an, ich wäre mit Nils in einem Hauskreis und sage, okay, Jesus, Nils hat gerade die Story erzählt, hast du noch irgendeine Ermutigung für den? Dann sitzen wir mit 8 Mann und irgendeiner von uns wird eine Ermutigung haben, wahrscheinlich sogar mehr. Und die können wir dann dem Nils einfach noch mitgeben. Und damit läuft Nils in seine nächste Woche und danach die Woche ist wieder Hauskreis und wir sagen, okay Nils, hast du Bock was zu erzählen, wie ging es dir damit? So, und entweder erzählst du eine Geschichte, wo es geklappt hat, oder du erzählst eine Geschichte, wo du sagst, Mist, hat irgendwie diese Woche, das lief nicht. Und wir können es verstehen, weil unsere Wochen laufen unterschiedlich. Also unser Traum ist eigentlich, dass 72 auch dazu führt, dass wir auch Hauskreise oder Kleingruppen haben, die so lebendig sind, wo man merkt, ja, hier kann man es wirklich lernen. Und wenn die Runde unkompliziert an deinem Küchentisch, Wohnzimmertisch oder wo auch immer ein Hauskreis stattfinden kann, läuft und so einfach so eine natürliche Lebendigkeit atmet, dann ist das ein Platz, wo man wirklich gut einen Nachbarn, einen Vereinskollegen oder wen auch immer mit hinnehmen kann. Und dann stelle ich mir Gemeinde ziemlich spannend vor und sie ist nicht kompliziert. Weil ich glaube, in der Gemeinde brauchen wir nur 2 Sachen. Wir brauchen einen Gottesdienst und irgendwie diese kleinen Runden. Der Gottesdienst gibt uns immer wieder neue Gedanken und die kleinen Runden geben uns die Möglichkeit, die Gedanken miteinander durchzudenken. Und dann kann man immer noch gucken, Jesus, machen wir was für Frauen, machen wir was für Jugend oder was auch immer. Aber ich glaube, der Gemeinde der Zukunft wird weniger Veranstaltungen haben. Weil was mir heute oft begegnet oder aktuell oft begegnet sind, Mitarbeitermangel. Wir suchen hier, da und dort. Vielleicht kommen wir dahin, manche der Veranstaltungen, die wir haben, runterzufahren, zu sagen, okay, Jesus, was ist eigentlich der Kern? Und das fand ich an dem Buch so schön, dass es sagt, eine lebendige Gemeinde ist eine einfache, klar fokussierte Gemeinde. Es ist nicht die komplexe Gemeinde mit den 10, 15 Veranstaltungen. Und das passt ja unheimlich gut zu diesem Anfang. Wartet, bleibt hier, der Geist kommt und dann seid ihr meine Zeugen. Dass wir vielleicht manche Veranstaltungen, ich bin jetzt aber kein Prophet, das ist meine Meinung, gar nicht mehr brauchen. Sondern wenn wir unkomplizierte Runden haben, da kann ich ja zusammensitzen, quer durch die Generationen. Da kann ich ja einfach eintauchen, auch ein bisschen gucken, wer mag es denn wie. Um einfach auch Menschen zusammenzuführen, die auch gerne zusammensitzen. Und trotzdem in der Gemeinde, ich habe am Anfang von Corona nämlich zu einem Freund gesagt, der ein echt schönes Haus hat, einen guten Garten. Ich glaube, wenn ich jetzt kein Pastor wäre und wäre an deiner Stelle, ich würde bei mir in der Scheune eine Streaming-Gemeinde aufmachen. Wir würden einfach überlegen, okay, nehmen wir die FEG, keine Ahnung, Würzburg oder Ulm oder wo auch immer, streamen wir her und wir treffen uns jeden Sonntag mit 20, 25 Mann und wir grillen im Anschluss. Ich fand den Gedanken sympathisch. Und dann habe ich natürlich, wenn ich eine Idee habe oder einen Gedanken, dann rede ich auch darüber und dann sagt einer, ja Sebastian, aber was verlierst du? Du bist nur noch mit deinen Freunden zusammen, den 20, 25. Eine Gemeinde macht doch auch aus, da sitzt jemand, den hättest du dir jetzt nicht eingeladen. Und das ist ja, das ist ja auch gar nicht schlimm. Eine Gemeinde sorgt auch dafür, dass wir mit unserem Charakter konfrontiert werden. Und Jesus spricht so oft, liebe den Nächsten, nimm deinen Nächsten an, Lasten gemeinsam tragen. Es ist auch gut, wenn nicht immer alles läuft, wie wir es wollen. Und wir sagen, okay, ich habe eine andere Meinung, aber ich kann dich stehen lassen. Und das prägt unser Wesen, unseren Charakter. Und das ist, glaube ich, das, was am meisten ausstrahlt. Unser Wesen, unser Charakter. Was du bezeugst, ist das eine. Wie die Leute dich erleben, das spricht nochmal lauter. Deswegen kann man gerne mal für eine Phase sagen, wir streamen mit 20, 25 Personen im Sommer und grillen danach. Aber dann kann man auch eine andere Phase haben und jetzt sind wir wieder mit allen Mann zusammen und verstehen uns als größere Gemeinde. Weil als gesamte FEG Schönbach könnt ihr ja mehr bewegen, als wie wenn ihr jetzt alle mit 10, 15 Mann zu Hause so eine kleine Streaming-Gemeinde aufmacht. So, und da bin ich spannend auf die nächsten 10 Jahre, auf was für Ideen wir kommen in den Gemeinden, um einfach lebendig weiterzuleben. Und der bewegt, ist der Heilige Geist. Der wird euch auf alles vorbereiten, was auf euch zukommt. Ich mache dir Mut, lauf durch den Kreis, mach dein Zachäus-Gespräch. Er hat gute Gedanken für dich und für euch. Teilt die miteinander und geht von dem Herzschlag einfach immer wieder Gemeindeleben an, weil ich glaube, das ist der Kern, weshalb wir hier in Schönbach sind oder an all den anderen Orten. Und ich finde es fein, wir gehen jetzt in eine Zeit von, ich würde sagen, Lobpreis und Gebet über. Ich spreche ein Gebet und die nächsten drei Lieder, nutze sie zum Mitsingen, zum bei Gott ankommen. Nutze sie vielleicht für die Fortsetzung deines Zachäus-Gesprächs, vielleicht auch für ein kleines mutiges Gebet, wo du sagst, Jesus, also mein Gedanke für heute Morgen, sag mal noch was dazu. Was auch immer, die Zeit ist geschenkt, weil jetzt bist du hier. Jetzt will keiner was von dir und Gott ist da. Daher, ich bete und wir steigen dann ein. Heiliger Geist, seit 2000 Jahren schreibst du Kirchengeschichte mit ganz normalen Menschen, die aber was bezeugen können, weil du was bewegt hast in uns. Und da bete ich darum, dass wir in den nächsten 10, 15 Minuten bei den Liedern einfach ankommen, dass du bei uns ankommst. Heiliger Geist, komm du jetzt. Nimm unsere Gedanken, unsere Gefühle, durchleuchte du sie, gib uns Gedanken oder Ermutigung. Dank dir, dass du gerne gibst und dass du es bist, der bewegt, manchmal zum Weitergehen, manchmal zum Innehalten.